Hola a todos, es ist wieder soweit. Tiki-Taka im Stadion, Tiki-Taka on Tour, nur, diesmal ist es kein spanisches Stadion. Alex und ich, wir grüßen euch heute aus dem, wie heißt das nochmal? Es ist nicht das Playmobil-Stadion, nicht mal die Trolley-Arena. Alex, wie heißt das jetzt mittlerweile?
Sportpark Ronhof Thomas Sommer, also schöne Grüße aus dem fränkischen Fürth. Servusler.
Servusler, spielt doch in Fürth, hier spielt gerade.
Alter,
1-0.
Es steht 1-0 für Fürth und es hätte eigentlich schon 4-0 stehen müssen. Spätestens jetzt muss es 2-0 fallen. Man hört es in den Reaktionen der Fans. Klebler hat wieder eine Riesenchance vergeben.
Schon wieder. In der Posten. Naja, darum soll es gar nicht gehen, um das Kürzspiel. Wir dachten uns, wir gehen mal zum Fußball zusammen, nehmen vielleicht mal den Einstieg dieser neuen Folge auf. Begrüßen dabei unter anderem die neuen Patreons. Erstmal müssen wir sagen, Alex, wir haben die 150 Patreons-Marke geknackt. Jetzt 155 Euro, oder?
Ja, da geil. Vamos!
Sehr geil. Geile Community, danke. Da müssen wir vor allem begrüßen einige Machinistas. Das ist der Enes Como. Der hat sogar das VIP-Abo. Servus. Markus Frank ist Machinista. Dann Fakurdin Sharifi, ist Machinista. Es gibt auch ein paar Barca-Fans. Ein paar Barca-Fans, den Nick Taub, der ist auch VIP. Luis Scholl, wobei der ist ein Barca- und Sevilla-Fan, hat er uns geschrieben. Bei Aurel Thürig wissen wir es noch nicht. Willkommen da in die Runde. Ihr hört, es geht hier noch ziemlich ab, kurz vor der Halbzeit. Alex, was meinst du denn quizmäßig? Es kamen jetzt so viele Machinistas mittlerweile bei unserem Patreon, 155. Wie ist denn das Verhältnis, der Zwischenstand jetzt? Machinistas, Barca-Fans, was schätzt du? Ich habe die Zahl hier.
Bin jetzt unvorbereitet. Ja, so 30 Madridistas mehr, würde ich schätzen.
Ja, das kommt ziemlich gut hin. Madridistas 74, Barca-Fans 48, also sind dann fast 30 mehr.
Stark geschätzt.
Aber fast die Hälfte aller Patreons eben sind Madridistas, sehr geile Sache.
Naja, ob das geil ist, naja.
Da haben wir auch noch einen kleinen Nachtrag. Wir hatten ja schon in der letzten Folge, war ja Martin Schank. Ihr wisst es noch, der hat als erstes Trikot, war Messi-Trikot, der ist dann Madridista noch geworden. Aber Alex, es geht auch andersrum. Uns hat der Kesko geschickt, beziehungsweise der Yusuf. Der hat als erstes Trikot ein Beckham-Trikot von Real Madrid gehabt, aber ist mittlerweile Barca-Fan. Also es geht auch andersrum. Du hattest dich in der letzten Folge ja noch gewundert.
Zum
Messi-Trikot
Glück.
Und dann Madridista.
Zum Glück. Richtig, gut gemacht.
Sehr gut. Uns hat der Michael auch geschrieben, dieses Feedback, der ist mittlerweile vom VIP zum Super League-Abo übergegangen und der hat uns noch was Geiles geschrieben, das haben wir schon auf Twitter geteilt. Ich zitiere mal kurz. Ich studiere seit 2 Jahren Sportjournalismus und einer der Hauptgründe seid ihr, weil ich großen Respekt für eure Arbeit habe und ich würde eines Tages auch wahnsinnig gerne über meinen Verein oder La Liga schreiben. Ihr habt mich sozusagen motiviert, diesen Berufsweg einzuschlagen. An der Stelle danke. Boah. Das ist mal, also dass wir unterhalten und irgendwie ganz gut ankommen, ist schon mal ganz geil, haben wir schon öfter gehört. Aber dass dann auch die Leute sich beruflich irgendwie...
Brutal.
Wow, also...
Wirklich sprachlos. Ja. Wir haben es auch getweetet, die Nachricht hat mich wirklich sprachlos zurückgehalten. Fettes Merci für das tolle Lob. Fast schon zu tolle Lob, ja. Weil wirklich schwer zu greifen.
Ja. Also, vielen Dank, Michael. Und er ist eben Barca-Fan. Also, wenn er schreiben kann, wäre doch was für Barca mit Neuzugang. Mal gucken in Zukunft.
Mal gucken, was die Zukunft bringt, ja.
Also, wir sind hier eben noch in einem deutschen Stadion. Ist jetzt nichts Besonderes für Tiki-Taka. Aber das ändert sich bald. Jetzt in den nächsten Wochen gibt es wieder auch Stimmung aus spanischen Stadien. Ich bin nächstes Wochenende unter anderem bei Espanyol. Ich nehme auch noch Barca B mit. Im Cruyff-Stadion. Und auch Sabadell spielt irgendwie kurz vorher. Und Alex, du hast dann auch noch da ist wieder die nächste Chance, aber wer ist hier der Depp, der Club oder das Kleeblatt? Naja, Alex, du hast jetzt auch bald eine kleine große Andalusien-Tour vor dir.
Eine kleine große, tatsächlich, ja. Sevilla, es geht nach Sevilla zum Spiel des FC Sevilla gegen Barca, dann geht es weiter nach Malaga, da gucke ich mir ein Zweitligaspiel an, dann geht es weiter vielleicht wieder zurück nach Sevilla, je nach Champions League-Auslosungsgegner. Dann geht es nach Cádiz, aller Voraussicht nach Cádiz Barca und dann geht es vielleicht weiter, je nach Champions League Auslosung. Also kleine Andalusien-Tour plus. Alter, Vierter machen Druck.
Was ein Depp.
Also kleine große Andalusien-Tour. Da mache ich mal den Nils Kern sozusagen.
Zu Recht, muss auch mal sein, sehr geil. Alex, ich habe noch ein kleines Luxusproblem. In Barcelona ist, glaube ich, selten, dass Espanyol und der FC Barca am gleichen Tag spielen, oder?
Nie, ich glaube nie.
Aber am Sonntag ist es soweit, wenn ich da bin. Aber 19.30 Uhr Camp Nou und dann eben 22 Uhr im RCD.
Schaffst du?
Schaffst du?
Nee, das ist.
Ja, mit dem Taxi schafft man
das. Ja, aber ich muss ja vorher ein bisschen früh da sein. Das ist so dumm von der Liga, dass die so eng beieinander sind, die Spiele. Aber
ist Madrid auch mit drei eng beieinander, die Stadien sind soweit nicht auseinander.
Ja, geht das?
Das ist 20 Minuten im Auto, leider.
Da muss ich nochmal gucken, weil ich bin ja da zum Arbeiten. Parade. Es bleibt beim 1-0. Ja, also das ist so die Sache. Ihr habt ein bisschen Stimmung mitbekommen. Jetzt ist gleich Halbzeit. Wir gehen dann jetzt mal, das war jetzt erstmal so der Einstieg in diese Folge. Herzlich willkommen, wir sind Tiki Taka. Normal nehmen wir einzeln aus Spanien auf. Wir gehen jetzt gleich in unser Studio, nehmen dann von dort aus auf. Dann ist es ein bisschen ruhiger, Alex. Und wir können hier noch eins trinken, oder?
Jawohl.
Also, Prost, Leute. Bis gleich im Studio.
Ah, zurück im schönen, ruhigen Studio. Ja, als wir das aufgenommen haben, da war die Welt in Fürth zumindest noch in Ordnung. Die haben dann noch 1-0 geführt und am Ende hat dann Lautern noch mit 3-1 gewonnen. Das war ja fast schon königliche Mentalität, wie die da noch eine Remontade hingezaubert haben. Naja, das war ein wildes Spiel. Wild war und ist wie immer auch einiges in La Liga. Wir haben für euch eine volle Folge. Natürlich ist Casemiro, der Wechsel, ein großes Thema. Lewandowski hat sich ja selbst beschenkt an seinem Geburtstag. Es gab einen Aufreger bei Betis. Viel Aufregung bei Atletico, bei Rayo wie immer. Ein bisschen Chaos, erwähnenswerte. Ich glaube, wir haben noch zwei Patreons, die dann zu hören sein werden. Niklas und Max haben uns was zugeschickt. Später auch noch Input, bisschen Malte, Noah, Leander, Florian. Haben uns viele geschrieben. Mal gucken, dass wir das immer so alles reinkriegen. Und wir dürfen auch nicht vergessen, Alex, wir müssen noch zwei besonderen Patreons gratulieren. Mixel und Fipsi haben ja geheiratet, müssen wir auch noch sagen. Felicidades, herzlichen Glückwunsch. Unsere letztjährigen Tippspielplätze 1 und 3.
Herzlichen Glückwunsch tatsächlich, ja. Auch von dieser Stelle übrigens, apropos aufgeregt, ich bin ja immer noch aufgeregt ein bisschen. Oder zumindest war ich es die halbe Nacht. Das Fürth-Spiel war aufregend, hat man ja gehört, da ging es ab. Das war wirklich auch ein aufregendes Spiel an sich. Und dann abends war sehr aufregend, was der FC Barcelona da auf den Rasen gezaubert hat. Und dementsprechend war ich sehr aufgeregt, als ich in meinem Bett lag und nicht einpennen konnte. Du kennst das ja. Bei diesen blöden Spätspielen, die dann, um 0 Uhr abgepfiffen ist. Ja. Und du hast da bis 2 Uhr nachts Arbeit und dein Hirn, du kannst es ja dann nicht direkt danach ausschalten, wenn du ins Bett gehst, sondern es rattert weiter.
Hast
also,
vielleicht noch 3 Cola rumgetrunken? Ja.
Nein, das habe ich nicht, das überlasse ich dir. Aber es war einfach aufregend und der Tag war aufregend für mich. Und deswegen, ein aufregender Sonntag in und um Fürth.
In und um Fürth, ja. Und dann eigentlich ein bisher entspannter Montag, wobei hier war jetzt schon die Casemiro-Abschiedszeremonie eine sehr schöne. Danach hatte ich noch einen Livestream, könnt ihr euch gerne auf YouTube anschauen. Da gab es auch viele, viele Themen. Machen wir später Casemiro hier nochmal. Aber wenn wir eben schon bei Glückwünschen waren an Fipsi und Mixel, wir können ja auch nochmal Glückwünsche nach Villarreal schicken. Denn es ist doch bisher eigentlich ein ziemlich, ziemlich guter Saisonstart. Die haben jetzt nicht nur ihre 6 Punkte in La Liga, hatten ja auch schon, waren jetzt der erste spanische Teilnehmer an der Conference League, dort dann auch gleich mal mit 4-2 gewonnen, lagen gegen Split mit 0-1 zurück, am Ende 4-1 geführt, dann gab es eben noch ein zweites Gegentor, deswegen ist jetzt für das Playoff-Rückspiel am Donnerstag noch nicht alles voll entschieden, aber wir hatten es ja schon in der ersten Folge gesagt, Villarreal hat ganz schön Power auf dem Platz, wenn da irgendwie Chukwueze und Alex Baena und auch Jeremy Pino jetzt wieder stark, glaube auch Tor gemacht, das sieht doch schon mal ganz gut aus. So sah es jetzt auch bei Atleti eigentlich ganz gut aus.
Wir haben es ja eh angesprochen. Sie haben ja die Power, sie haben die Klasse, sie haben die spielerische Vermögen. Nur sie hatten irgendwie nicht immer Bock letztes Jahr in La Liga, sondern mehr in der Champions League. Aber wenn sie sich fokussierter geben, konstanter einfach geben und die PS halbwegs regelmäßig auf die Straße bringen, sind sie ein Top-Kandidat für die Champions-League-Ränge. Natürlich noch Early Days, klar, aber es ist ein absolutes Ausrufezeichen, jetzt im Metropolitaner zu gewinnen bei Atletico gegen den direkten Konkurrenten, während gleichzeitig natürlich Sevilla weiter patzt. Jetzt schon 5 Punkte vor Sevilla. Also ich sage auch, wenn die regelmäßig sich stabilisieren und regelmäßig halbwegs das abrufen, was sie häufig in der Champions League letztes Jahr gezeigt haben, dann ist das ein Kandidat für die ersten 4 Plätze.
Das ist echt stark. Ich hatte sie ja nur auf Platz so 7, 8 rumgetippt, aber irgendwie. Und speziell jetzt, weil sie schon direkt wieder Doppelbelastung haben, habe ich gedacht, jetzt erstmal Fokus Conference League, erstmal da es reinschaffen ins Turnier durch die Playoffs, dass jetzt vielleicht dann, dass sie dann zu Gast bei Atleti gar nicht so stark sind, aber auch da wieder richtig gut losgelegt. Pino getroffen, am Ende natürlich noch Moreno, einen der Konter, der vielen Konter, die er hatte, dann noch über die Linie gebracht. Und es passiert auch viel im Kader von Villarreal. Sie haben jetzt Estupiñán verkauft, ich glaube 18 Millionen nach Brighton. Der war ja bei Osasuna damals richtig gut. Jetzt bei Villarreal eher ein bisschen nur so Mitläufer, nicht, so, nicht mehr ganz so gut. Paco Alcácer, weiß nicht, ob man das schon angesagt hat, ist zu Schaja gewechselt, kam dann zurück, Leihe abgebrochen und wurde aber auch direkt wieder der Vertrag aufgelöst. Also da wäre jetzt noch Platz im Kader, wenn da jetzt wirklich noch ein Cavani oder ein Sadik von Almeria kommen sollte. Also das bleibt weiter spannend. Morales hatte jetzt seine Debüttore in der Conference League und ja, irgendwie, da habe ich Villarreal unterschätzt, auch wenn es natürlich wie immer noch früh ist.
Na, unterschätzt habe ich sie nicht. Ich hatte tatsächlich sogar zwischenzeitlich 1-1 getippt bei Atletico gegen Villarreal, aber ich hatte dann wieder so viele Unentschieden. Ich neige ja immer dazu, so oft Unentschieden zu tippen und oft enden die Spiele ja dann doch irgendwie 2-1, 1-0. Und deswegen habe ich meinen Unentschieden-Tipp dann doch auf den Atletico-Heimsieg, weil eben ja, ich dachte mir, naja, Doppelbelastung und Atletico so gut gestartet durchs 3-0 in Retafe. Ja. Spielen sie zu Hause, den Schwung müssen sie mitnehmen, die anderen rotieren vielleicht ein bisschen und dann hinten raus gibt es halt den, was weiß ich, Savic-Kopfball in der 83. Ne? Wie sie es ja oft machen, dass sie dann enge Spiele gerade zu Hause dann einfach knapp und spät gewinnen. Aber nee, Villarreal sogar mehr als nur das von mir zuerst getippte Unentschieden geholt. Das war richtig, richtig gut und vor allem gar nicht so unverdient. Nö. Denn von Atletico kam mal wieder eigentlich zu wenig, wie ich fand. Also zu uninspiriert und dann hinten raus zu fehleranfällig. Grüße an Neuzugang Molina, ne? Und dann hinten raus auch noch den Kopf verloren mal wieder. Oder ja, hier die Nerven verloren, Atletico. Also das passte irgendwie ins Bild zur letzten Saison, dass sie einfach, wenn es nicht läuft, die Nerven verlieren. Auch gerne im Wander, dass es dann hitzig wird. Und Villarreal kühlen Kopf bewahrt und Big Points gesammelt.
Ja, Chapeau dafür. Chancen war natürlich da, hier zweimal Aluminium getroffen und schon auch ein bisschen Chancenwucher, fast ähnlich wie Fürth, wie die Spielvereinigung, aber sollte eben nicht sein und ja, wenn man dann noch so eine blöde rote Karte sich holt, also was denkt sich ein Molina da, macht vorher schon einen Fehler, kein gutes Spiel und irgendwie den Gegenspieler dann zweimal so geschubst, geschlagen, fast, also Dummkopf, rot, nee. Sowas braucht man dann auch nicht in der Liga. Hat er jetzt bestimmt gelernt und mal gucken, wenn er da dann wieder zurück ist. Und gab mir dann noch mehr Aufregung aus dem Metropolitano, dass er jetzt mittlerweile Civitas Metropolitano hört. Nach dem Abpfiff Mario Hermoso dann noch mit den Fans aneinander geraten. Ich glaube, da hat ihn jemand einfach nur so, hey, Matalidista, Hijo de Puta gerufen. Das hat er sie nicht auf sich setzen lassen, sich irgendwie dann gegen, ich weiß nicht, Kondogbia durchgesetzt, über die Bande gesprungen. Also jetzt nicht unbedingt gute hoffnungsmachende Bilder von Atletico, die man vielleicht zu Saisonbeginn braucht. Also wir haben den zweiten Spieltag und da sind dann schon rote Karte hier und Ausraster, Rangeleien mit den Fans. Das stimmt jetzt nicht unbedingt, mich jetzt nicht optimistisch, aber ich bin jetzt auch kein Atletico-Fan. Und wenn wir da mal einen Atletico-Fan fragen, wir haben ja einen unserer Patrons, der Max, der war schon öfter mal zu hören, der hat uns eine Voicemail geschickt. Da ist mal wieder gnadenlos. Ich habe ihn gefragt, ob so generell auch jetzt mit Platz, was man noch erwarten kann von der Atletico-Saison. Ich spiele das mal ab.
Hola Nils und Alex. Was wir von Atletico in der Saison erwarten können? Gute Frage. Wahrscheinlich am Ende das, was wir immer erwarten können, nämlich Platz 3. Weil nach oben ist man einfach zu unkonstant in der Regel. Meistens mit dem Problem und dem Grund halt, weil man die erste Halbzeit in den meisten Spielen verpennt. Siehe gestern gegen Villarreal. Also es war ja wieder mal erbärmlich einfach. Und zum Einschlafen. Und dann ist es auch kein Wunder, dass es halt auch nicht reicht, meistens für 3 Punkte. Und ja, nach hinten wird wahrscheinlich auch nicht viel passieren, was Platz 4 oder außerhalb der Champions League angeht, weil halt der Rest einfach qualitativ nicht gut genug ist und halt auch vor allem zu unkonstant. Weil ich meine, Betis und Co. durchaus, wenn die mal konstant wären, dann könnte da schon was gehen, aber sind sie ja alle nicht. Also würde mich auch wundern, wenn es dieses Jahr so wäre. Gut starten und dann irgendwann wieder die Luft raus. Und gegen Getafe sah das klasse aus. Und dann jubeln ja wieder die Leute aus unserem Lager wieder den Club wieder in die Höhe. Dass der gefühlt schon wieder vom Titel spricht, wenn du einen so ein Spiel lieferst. Und ja, gegen Villarreal gab es wieder ordentlich auf die Fresse. Ich meine, letztes Jahr hat man ja schon mit Glücken unentschieden durch ein Eigentor dieses skurrile von, glaube Madi war das damals, wenn man sich noch dran erinnert, da unentschieden gerade noch so gepackt. Und dieses Jahr habe ich auch nicht erwartet, dass wir gegen die gewinnen werden, weil Villarreal immer so eklig zu spielen ist. Und ja, verdient verloren, muss man halt so sagen. Und naja, wir werden sehen. Ich meine, das ist gefühlt der gleiche Kader wie letztes Jahr. Und ein Saúl und Co. werden das Team jetzt nicht aufwerten und Morata genauso wenig, meiner Meinung nach. Deswegen, naja. Ich sag mal Platz 3 und beim Rest lassen wir uns vielleicht positiv nach oben überraschen, wobei eure beiden Clubs meiner Meinung nach viel zu stark sind. In dem Sinne, ciao, ciao.
Puh, erbärmlich, das Wort ist bei mir so hängen geblieben. Hartes Urteil von Max mal wieder, aber ja, so ganz verübeln kann man, es war jetzt nichts Falsches dabei, was er gesagt hat. Und ja, es sieht jetzt, wie gesagt, nicht unbedingt nach Harmonie im Verein aus. Mal gucken.
Wobei Max ja auch berühmt ist, in diesem Podcast hier gerne mal einen rauszuhauen mit seinen Sprachnachrichten und ein bisschen sehr hart und streng mit seinem Verein ins Gericht zu gehen. Dafür ist er ja auch bekannt, für die Stammzuhörer, die das schon mitbekommen haben. Ja, also grundsätzlich, ich meine, der Start ist jetzt so schlimm nicht, aber klar, gegen Villarreal zu Hause, zumindest den Punkt, dann den nimmst du den mit, dann kann, glaube ich, schon jeder damit leben, aber so, ja. Liegen die Nerven schon ein bisschen blank im Rojiblanco-Lager, vor allem die Hermoso-Szenen hinten raus, die waren ja wirklich hässlich, also vor allem ist er jetzt kein Neuzugang, er ist ja jetzt schon etabliert in der Mannschaft und so, dass das dann jetzt irgendwie da so ein Ärger gibt, dass er scheinbar beleidigt wird oder angegangen wird verbal. Ist schon komisch, ne? Aber zeigt auch auf, dass auch auf den Rängen offenbar so eine Grundunzufriedenheit herrscht. Vielleicht natürlich auch aufgrund der letzten Saison, die ja schon sehr, sehr enttäuschend war, wo sie da überall sehr früh und sehr kläglich ausgeschieden sind.
Niederlagen, ja.
Also offenbar vielleicht so eine Grundunzufriedenheit grundsätzlich in und um den Verein. Und das kann sich natürlich dann auch auf eine Mannschaft transportieren, vor allem im Stadion dann. Und ist natürlich nicht die optimale Voraussetzung für eine gute Saison, aber zweiter Spieltag, Early Days. Wir wollen jetzt noch nicht direkt schwarz malen. Aber ich habe mich tatsächlich dabei ertappt, zu denken, hoppla, das geht ja wieder so weiter wie letztes Jahr. Und dann bin ich ja immer nicht ganz weit davon entfernt, dann den nächsten Gedankenstrang zu haben, so von wegen, vielleicht mit Cholo mehr geht vielleicht nicht mehr. Also vielleicht ist der Peak längst schon
abgenutzt,
erreicht und drüber hinaus und es geht nur noch bergab. Das heißt nicht bergab jetzt völlig, wir werden Siebter, aber du bist nicht mehr auf dem Peak und es kann nicht mehr besser werden und vielleicht hat sich's wirklich ein bisschen abgenutzt. Ja. Ich habe mich dabei ertappt, das zu denken, aber klar, Overreaction kann es natürlich auch genannt werden, weil erst eine Niederlage und erst zweiter Spieltag. Aber irgendwie, ich kann mich nicht ganz davon freimachen, das zu denken.
Zumindest die nächsten Spiele sind wieder ein paar, wo sie sich alle motiviert sein werden. Die nächsten Gegner sind Valencia, dann Real Sociedad, Celta, Real Madrid, das Derby am 18. September. Da geht es zum FC Sevilla, also da sind sie dann gefordert. Na, eigentlich kann ja die Simeone da seinen Mann drauf
einstellen. Richtig schweres Programm, ne? Also richtig, richtig knackig da. Ja. Da kannst du auch mit nur einem Sieg aus, keine Ahnung, wie viele Spielen du gerade aufgezählt hast, 5-4 dastehen und dann reden wir über einen Fehlstart und dann kannst du wieder das hier vorspielen, was ich gerade genannt habe, weil dann passt es ja wirklich. Also knackige Wochen auf jeden Fall, ohne Wenn und Aber, das wird tricky. Ja.
Aber eben Respekt da nochmal nach Villarreal, wurde ja auch Geschichte geschrieben. Für Emery war es jetzt der allererste Sieg gegen Simeone, das im 20. Anlauf und auch für Gerard Moreno ist da am Ende ein ganz schöner Knoten geplatzt. Im 15. Anlauf hat der jetzt endlich das erste im Tor gegen Atletico gemacht, ja vorher schon irgendwie zwei Konter, fast schon kläglich vergeben, dann noch seinen typischen Jubel für sein Kind ausgepackt und das hat dann auch nochmal für einiges an Aufregung gesorgt. Also ja, unterschiedliche Stimmung bei Atletico, bei Villarreal und da hatte uns auch noch Noah gefragt, ob wir es denn für realistisch halten, dass Villarreal und Betis vor Atletico in die Champions League einziehen. Auch da wieder, der Satz mit dem ist noch sehr früh, aber so, wenn Villarreal wirklich in der Liga konstant bleibt und nicht nur irgendwie auf Europa, an Europa denkt, why not? Aber Atleti hat immer noch den besten Kader seiner Historie, auch wenn der jetzt Suarez weg ist, aber Morata hat jetzt auch schon getroffen. Da ist Champions League auf jeden Fall Pflicht und dann beide passen nicht rein mit Villarreal und Betis, außer es gibt noch einen fünften Platz.
Nee, wenn dann einer. Ich habe ja...
Wir haben beide Betis.
Betis, aber ich habe mich ja unter Druck setzen lassen von dir. Natürlich, live on air unter Druck setzen lassen. Das sieht man nämlich daran, dass ich im Tippspiel bei Kicktipp anders getippt habe, als in den Tiki-Taka-Tipps auf Social Media, weil ich da in Ruhe tippen konnte und nicht unter Druck gesetzt
wurde
on air von dir.
Vorbereitung.
Aber ich wollte sagen, ich habe mich nicht getraut, auf Villarreal zu tippen, weil sie letztes Jahr eben so unkonstant waren, vor allem immer wieder auswärts, ne? Bei kleinen Teams dann heute nicht so viel Lust oder zu viel rotiert. ne, teilweise ja vor dem oder rund um die Bayern-Spiele haben sie ja die ganze Mannschaft ausgewählt, also wirklich 11 neue Spieler. So, das ist einfach schwer einzuschätzen über die ganze Saison, ob sie es wieder so machen oder ob Emery vielleicht wirklich draus gelernt hat und jetzt mehr Fokus auf La Liga. Denn wenn der Fokus auf La Liga gesetzt wird, hat dieser Kader die Klasse, Vierter zu werden.
Ja.
Und ist für mich auch ein Riesenkandidat, Vierter zu werden, wenn eben Sevilla struggelt, wovon wir ja ausgehen, wir beide. Mhm. Und nicht nur wir beide, ich glaube, ich habe mal durchgeguckt, voll viele von unseren Patrons im Tippspiel tippen, dass Sevilla nicht in die Champions League kommt. So. Mhm. Und dann ist natürlich ein Platz frei und dann, ja, rangeln sich Betis und Villarreal, denke ich, um den vierten Rang, aber um den dritten würde mich dann schon überraschen, weil Atletico sollte schon gut genug sein.
Ja, und spätestens in der Rückrunde fängt sich Atletico wieder. Das ist ja, in der Hinrunde hast du öfter mal welche, dass irgendwie ein Real Sociedad noch auf dem Champions-League-Platz steht, Rayo sogar mal, aber am Ende sortiert sich das meistens noch ein. Ja, Betis hat natürlich auch das Zeug, nicht nur spielerisch, das war am ersten Spieltag schon ziemlich sehenswert, jetzt haben sie auch irgendwie das glückliche Händchen, setzen sich dann auch in schwierigen Spielen vor, waren ja zu Gast auf Mallorca, Mallorca hatte mehr Abschlüsse auch aufs Tor, aber irgendwie sollte einfach nicht sein und dann eben Betis zweimal da gewesen, zweimal vom Punkt, Borja Iglesias da gewesen. Da kommen wir jetzt schon zum Aufreger des Spieltags. Das erste, glaube ich, hat mich ja gewundert, dass noch so ewig weitergespielt wurde. Da hat ja Bataglia hat ja den Ball an die Hand bekommen und gleich schon dieses Gesicht gehabt, so, oh fuck, ich hab's verkackt. Und trotzdem, der Schiedsrichter lässt laufen. Und eine Minute später dann irgendwie mal eine Unterbrechung und er schaut sich an, ja, natürlich ist das Hand. Ja, aber jetzt kommst du das zweite Mal. Wie war das? Fekir rennt so rein in Bataglia.
Ja, rennt nicht nur in ihn rein, ich finde, er springt sogar halb in ihn rein, also er will nichts anderes als da,
fang mich,
als da irgendeinen Elfmeter ziehen auf, ich fand, unfassbar plumpe Art und Weise und dann kriegt er den Elfmeter und der VAR sagt nichts, also für mich, ey, Leute, das ist eine horrende Fehlentscheidung, das ist niemals ein Foul für mich. Vor allem im Zeitalter von des Wars gucke ich da drauf, sehe, ja nee, der Verteidiger macht ja nicht mal, Bataglia macht ja nicht mal irgendwas, um ehrlich zu sein. Also er lässt ihn nicht auflaufen, er tut ja nicht mal wirklich das Bein raus. Ich finde, Fekir springt da einfach in ihn rein, lässt sich fallen. Das darf nicht, der darf nicht stehen bleiben, der Elfmeter. Das ist für mich wirklich ein schlimmer, schlimmer Fehler des Schiedsrichtergespanns um den Unparteiischen, aber eben vor allem um den VAR-Operator, der da einfach sagen muss, ey, Kollege, guck dir das an, da ist nichts. Also, nee, für mich ist das wirklich ein schlimmer Fehler. Und natürlich für Mallorca wieder bitter, weil logisch, Abstiegskandidat Nummer 1 oder einer der ganz großen, zumindest mein Abstiegskandidat Nummer 1. Und dann in so einem engen Spiel gegen den Champions League EL-Kandidaten so ja, betrogen zu werden. Hatten ja übrigens auch Pech dann mit, ich glaube, hinten raus nochmal Lattentreffer, Kangin Lee, der Freistoß, der richtig geil getreten war und der Rebound genau auf den Torwart geschossen, also die hätten sich durchaus auch in einem sehr engen Spiel den Punkt verdient gehabt, unabhängig von der Aktion, von der Elfmeter-Aktion von Fekir und dann so zu verlieren durch diesen Elfmeter, das ist schon extrem bitter.
Ja, zumindest Vatalia war jetzt nicht nur, dass er schmal da gestanden hat, sein linkes Bein ist ja auch ein bisschen rausgegangen, so Fekir legt den Ball zur Seite, rennt dann irgendwie weiter in den Mann, aber Vatalia macht halt auch noch irgendwie eine aktive Bewegung mit dem, wie sagt man, erstellten Bein quasi in Fekir rein, auch wenn Fekir mehr auf den Körper zugegangen ist. Ist schon schwierig und Leander hat uns geschrieben, für mich ist auch die zweite Elfmeterszene richtig entschieden. Foul ist unumstritten und es ist auf der Linie, versteht er die Aufregung nicht. Aber so wird vielleicht doch Lopetegui die erste Entlassung und nicht Aguirre. Ja, Aguirre jetzt wieder verloren. Aber man sieht, die Mannschaft kann doch irgendwie kicken und Kangin Lee auch schicke Vorlage da auf Muriqi gegeben, der dann das 1-1 geköpft hatte.
Der Kopfball war geil.
Ja.
Der war mega ein fetzen Kopfball, wie man in Franken sagt, richtig stark. Ich halte ja eh viel von Muriqi, ich mag den sehr. Also ich könnte mir vorstellen, den haben sie ja für, ich glaube 7,5 Millionen oder 6 Millionen irgendwie sowas von Lazio gekauft, also richtig tief in die Tasche gegriffen. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass er vielleicht am Saisonende den Verein wechselt, wenn Mallorca absteigt und der Rest La Liga sieht, der kann ja wirklich was. Also schönes Tor, aber ja, unterm Strich, ich bleibe dabei, für mich A, niemals ein Elfmeter, B, eine schlimme Fehlentscheidung und C, dementsprechend eine sehr unglückliche Pleite für Mallorca, die sich mindestens diesen Punkt verdient gehabt hätten.
Auf jeden Fall. Einen haben sie ja schon, sind irgendwo da im Mittelfeld mit einem Pünktchen, wie viele andere Teams auch. Und da nicht weit von Mallorca, auch mit nur einem Pünktchen, ist dann die andere Mannschaft aus Sevilla. Die hat sich zwar jetzt dann doch noch irgendwie in der Abwehr nochmal verstärkt. Da kam jetzt hier Nianzou von den Bayern, 16 Millionen, hat auch gleich gespielt. Aber ja, trotzdem hat das nicht zu einem Sieg gereicht, weil Real Valladolid ist ja für uns auch ein klarer Abstiegskandidat eigentlich, da auch ganz gut mitgehalten hat, auch einen ganz guten Fight geboten hat. Ja, und am Ende da auch mal wieder der FC Sevilla zu wenig investiert irgendwie. Es ist, ja, war jetzt nicht so ansehnlich. Und dann eben kommt am Ende nur ein 1-1 dabei, auch wieder mit viel Frust und Aufregung dabei. Ähnlich wie bei Atletico ist da für mich jetzt nicht viel Harmonie, Optimismus. Da gab es dann diese Ocampos-Szene, der eigentlich hätte rot sehen müssen. Da diese eine Szene so an der Außenlinie, wo er eigentlich nur zum Gegenspieler hin rennt und den treten will und der Ball war eigentlich schon weg, hat dann glaube ich gelb gesehen nur, also da auch schon wieder so eine typische Ocampos-Szene, wo ihn die Sicherung auch gerne mal durchbrennen, Acuña noch rot gesehen, also Sevilla macht auch weiter nicht Hoffnung.
Ja, ich glaube tatsächlich, Ocampos sind mal wieder die Sicherung durchgebrannt, wie so häufig, das ist ja er will den Ball natürlich wegschlagen, also wegschießen, aber er weiß ja, dass da der Spieler ist und er nimmt das ja mindestens billigend in Kauf, dass er sich denkt, naja, wenn ich den Ball nicht erwische, dann haue ich den halt um. Also völlig reckless, rücksichtslos, Verletzungsgefahr, da darf man schon gerne gelb geben und rot geben, sorry, und nicht nur gelb. Rot bekamen dann Acuña und Yamik auf der Bank für Meckern, für was weiß ich, was auch immer sie da gemacht Acuña haben. Von der Bank, ja. Aber Ocampos kam bei der Aktion mit gelb davon. Nee, ich finde, da darfst du gern rot geben. Das heißt ja nicht, dass man ihn 3, 4, 5 Spiele sperren muss, aber zumindest die eine Spielsperre, die hätte er sich da schon verdient gehabt. Das ist absolut purer Frust, reckless, Verletzungsgefahr, zieht da Vollgas durch. Mhm. Wenn der Fuß des Spielers da ist, der zieht ja den Fuß Gott sei Dank weg, weil er ja sieht, wie, mit welchem Tempo der argentinische D-Zug da angerauscht kommt. Wenn der Fuß des Spielers ist, der tritt ihm ja den Fuß durch. Also absolut, absolut krass. Da darf man wirklich rot geben. Ansonsten ja, prickelnd, spielerisch war es von Sevilla nicht mal wieder. Aber ich glaube, wenn du das 1-0 gewinnst, dann meckert auch keiner. Also hinten raus, klar, müssen sie froh sein, dass sie überhaupt den Punkt haben, weil sie ja hinten lagen. Und dann dieser Mega-Torwart-Bock von Asensio überhaupt zum Ausgleich führte, wo er sich nicht sicher ist mit seinem Defensivspieler. Ja, ich nehme ihn und der andere duckt sich weg und dann kann er ihn nicht fangen. Also grausam schlecht. Aber so allgemein von der Leistung her war es eher so ein typisches 1-0 Sevilla, glaube ich. Nur, es reicht halt einfach nicht mehr. Ne? Sie gewinnen zu selten ihre Spiele mittlerweile. Zu oft unentschieden, zu oft zu ideenlos. Funktioniert nicht mehr.
Jetzt erst ein Pünktchen nach 2 Partien, immer noch früh. Und vielleicht passiert ja dann doch noch was in der Abwehr, weil jetzt so ein Rehkick in der Innenverteidigung, wäre jetzt auch nicht meine erste Wahl. Macau scheinbar noch nicht das Vertrauen, oder warum hat der nicht gespielt? Nianzou erstmal angekommen, neue Liga. Klar, dass der jetzt auch nicht gleich die Megafigur hat.
Ja, also, aber vor allem, dass er direkt von Anfang an spielt, ist ja das Erstaunliche. Bei den Bayern Tagen, war er nicht annähernd gut genug, was ich so von Bayern Anhängern und Journalisten gehört habe. Und dann schaffen die es, ihn für 20 Millionen an Sevilla zu verkaufen. Für mich sind das 10 Millionen zu viel, um ehrlich zu sein. Und dann ist er direkt Stamm im ersten Spiel nach 3 Trainingseinheiten, auch schon überraschend. Und dann sieht er für mich auch beim 1-1 nicht gut aus, wenn du drauf oder wenn die User mal oder Zuhörer mal drauf achten, er bewegt sich völlig zu Unrecht oder zu überflüssiger Weise nach raus vom Strafraum weg, macht dann die Lücke auf, die eben der Valladolid-Spieler hat, um seinen Schuss abzugeben, weil er noch ein bisschen dann den Strafraum da zieht. Also einfach schlechtes Innenverteidigerverhalten, schlechte Absprache mit, ich glaube, Rekik war sein Nebenmann. Hat man schon, da musste ich dran denken, so im Sinne von, ja, verstehe schon, warum die Bayern den händeringend abgegeben haben und sehr dankbar dafür waren, für das Geld. Und
Sevilla auch mittlerweile vielleicht ein bisschen verzweifelt, wir müssen noch irgendwen holen, gucken wir mal bei Topclubs, wer will wen loswerden. Ja, und dann irgendwie 16, 18 Millionen, keine Ahnung. Naja, aber Sevilla kann ja bald wieder Geld einnehmen, du kommst ja auch bald zu Besuch, wobei Gästetickets, was hast du gesagt, kosten sie?
Geld einnehmen von mir, meinst du? Oder
ja, klar.
ja, ich habe tatsächlich nachgeguckt, Gästetickets für den FC Barcelona im Ramon Sanchez Pizjuan am 4. Spieltag, 100 Euro. Das ist ja ein Fixpreis, denn es gibt ja keine verschiedenen Blöcke und keine Kategorien. Das ist ja nur dieser eine Block für Gästefans. Die bekommen ein Kontingent, das müssen sie über den Verein, also über den FC Barcelona kaufen. Und da kostet die Karte 100 Euro.
Habe ich letztes Jahr auch schon gezahlt. Also sind sie immerhin nicht teurer geworden.
Immerhin, es ist eine absolute Frechheit, 100 Euro für einen Aussitzblock da. Wieder wahrscheinlich irgendwo in der letzten Ecke, rechts oben, links oben im Stadion, wie es ja immer so ist in Spanien. Also absolute Abzocke. Es ist eine Frechheit, nichts Neues, aber ein Skandal, wenn man ehrlich ist, solche Preise.
Naja, mal schauen. Bevor wir so nach und nach zu Barca und Real kommen, Rayo Camp müssen wir machen natürlich. Da war ja, glaube ich, die meisten hatten am Freitagabend auf Espanyol-Sieg getippt, auch nicht ganz zu Unrecht oder zumindest unentschieden. Am Ende nimmt der Rayo ein 2-0 mit und das auch nicht unverdient und sind jetzt wieder irgendwie schon gut gestartet, 4 Punkte aus 2 Partien, also ähnlich wie die vergangene Hinrunde, jetzt auch noch ein Auswärtssieg, das hat ihnen ja letztes Jahr ein bisschen ist ihnen abgegangen, da waren sie einfach sehr extrem heimstark und so weiter, aber jetzt bei Espanyol, die ja auch mit finanzieller Kraft aufwarten und irgendwie neuem Trainer und da neue Stimmung, aber irgendwie Rayo da gewonnen, da sportlich sieht es gut aus in dem Verein, weiter irgendwie mit dem jüngsten Trainer der Liga, mit Andoni Iraola, aber eben was der Verein sonst mal wieder für ein Bild abgegeben hat, waren in Schlagzeilen Chaos bei Rayo Vallecano, die Saison hat längst angefangen, längst in Anführungszeichen, und jetzt erst werden die Saisontickets vergeben, und wie macht man das heutzutage, Online-Shop, ach, ist ja einfach, wenn man das online bestellen kann, nee, man muss sich tagelang anstellen, auch nachts dort campieren am Stadion, und dann ist es nicht mal sicher, dass man wirklich ein Saisonticket abbekommt. Nicht, weil es zu viele gibt, aber weil dann irgendwie geschlossen ist und irgendwie, also Rayo Vallecano mal wieder chaotisch.
Der größte Chaos-Club Spaniens, von dem niemand mitbekommt, dass er so ein Chaos-Club ist, weil ja der Fokus hierzulande so krass auf Barca und Real gelegt ist und vor allem natürlich da Barca als solcher porträtiert wird, und dabei geht völlig unter, was da bei Rayo für skandalöse Umstände herrschen. Du kannst keine Tickets online kaufen im fucking Jahr 2022. Und Dauerkarteninhaber haben sich 24 Stunden angestellt mit Campingstühlen, mit was weiß ich was alles, liegen, haben da vor dem Vereinsgelände gepennt und übernachtet, um ihre Dauerkarte kaufen zu können, weil sie das nicht online machen können. Und zwar nicht mal vor der Saison, sondern während der Saison. Zwischen dem ersten und dem zweiten Spiel. Allein das ist ja schon absurd. Ja. Ne? Also ich habe auf Twitter einiges gelesen, was das für skandalöse Umstände sind. Vor allem nur 3 Schalter oder 3 Mitarbeiter von Rayo waren auch nur at work für, keine Ahnung, Tausende, aber Tausende, 6, 7, 8, 9, keine Ahnung, wie viele Tausende Leute, die da angestanden waren, nochmal 24 Stunden kampiert, um an Dauerkarten zu kommen. Und der eine hat, irgendein Rayo-Fan hat auf Twitter geschrieben, hat sich um 6 Uhr in der Früh, ich glaube am Freitag oder Samstag angestellt, bis um 18 Uhr oder so war gestanden, hat keine Tickets bekommen und ist dann, musste halt wieder weg oder was auch immer. Dann komplett entnervt aufgegeben. Absolut skandalöse Umstände. Wirklich krass. Also
bei mir waren das damals ja in Anführungszeichen nur 4 Stunden anstehen. Da bin ich auch ohne Ticket gegangen, weil die Ticketschalter Leute dann einfach Siesta gemacht haben, ihre 2-3-stündige Pause nachmittags, obwohl noch auch 1000 Leute noch anstanden. Ich bin dann eben einfach gegangen. Bin dann irgendwann nochmal anderweitig zu Tickets gekommen, aber ja, das ist nicht irgendwie 21. Jahrhundert, das ist immer noch Steinzeit gefühlt, Rayo. Sie sollen angeblich immerhin was am Stadion mittlerweile gemacht haben. Vielleicht gibt es ja jetzt doch mal eine feste Toilette für Frauen und Männer hinterm Tor und nicht nur dieses eine Dixi-Klo, was ich mal erlebt hatte, nicht ganz so schön. Aber ja, Rayo weiter da, absoluter Chaosverein. Sportlich scheint es auch diese Saison wieder, starten sie gut. Aber was der Verein sonst für ein Bild abgibt. Kein Wunder, dass überall immer noch die Presa Vete, ja, also die Presa verpüst dich, Martin Presa ist der Präsident, Aufkleber hängen. Der wird weiter besungen, dass er abhauen soll. Aber macht da keine Anstalten, irgendwie zu gehen. Und es ist da auch wenig Hoffnung, dass sich das irgendwie bessert, die Lage.
Ich habe mitbekommen, dass der Verein das offenbar damit erklärt hat, warum es keinen Online-Ticket-Shop gibt im Jahr 2022. Weil dann würden ja ältere Leute, die über kein Internet Zugang verfügen, würden ja benachteiligt werden.
Ja,
über allen. Und die Leute, die aber 24 Stunden anstehen müssen, die werden nicht, das ist kein Nachteil, das ist zumutbar oder was? Also unfassbar, vor allem, ganz ehrlich, das muss doch La Liga bestrafen. Da muss doch der Verband oder die Liga müssen da eingreifen. Das kann nicht sein, dass sowas durchgeht. Ja. Das kann nicht sein, dass das ohne Sanktionen bleibt. Also da, ich finde, da muss es Sanktionen seitens der Liga geben, da muss es irgendwelche Richtlinien geben, dass Vereine, ne, bestimmte Dinge einfach umsetzen müssen, wie du musst halt ein Ticket Shop haben, einen Online-Shop. Ja. Du musst ja genauso, was weiß ich, Flutlicht haben oder Rasenheizung, wobei das mit der Rasenheizung in Spanien, glaube ich, musst du ja nicht, weil ist ja nicht kalt genug. Ja. Aber ne, es gibt bestimmte Richtlinien an Vereine, an Profivereine, wenn sie in Profiligen spielen, vor allem in der ersten. Ja. Da finde ich, sollte eine Richtlinie sein, ey, ihr braucht einen Ticket-Shop, ihr braucht da zumutbare Zustände, dass eure Fans einfach Ticket kaufen können. Und wenn ihr das nicht habt, dann gibt es Sanktionen, welcher Art auch immer. Ob Geldstrafe, keine Ahnung, muss sich La Liga überlegen. Aber ich finde, da muss La Liga einschreiten, eingreifen und den Verein bestrafen, weil sonst kommen sie immer damit durch und na, das kann ja nicht im Sinn der Sache sein, weil dem Presser ist das ja scheinbar wurscht.
Ja,
also wirklich ein Skandal für mich.
Ja, dann gehen wir jetzt mal Richtung Topspiel am Sonntagabend, weswegen du nicht schlafen konntest, aber war es doch eine ganz schöne Geburtstagsfeier, Lewandowski erst beklaut, dann hat er sich selbst beschenkt, vielleicht war da auch noch statt zwei Toren noch eine irgendwie 70.000 Euro Uhr dabei, ja, willkommen in La Liga, Robert, zwei Tore, dann auch eine schöne Hackenvorlage auf Ansu Fati, er ist jetzt schon mal angekommen und das war doch ein nettes Party das oder ziemlich wild bei Real Sociedad, aber am Ende verdient der Sieg.
Ja, aber sehr wild ging es da los, vor allem es ging top los ja für ihn, nach wie vielen Sekunden hat er getroffen?
45,
ja. 45 sogar gleich, ne? Wirklich top, da hast du gesehen. Er hat einen Torriecher, vor allem seinen Move, ne? Er täuschte erst an, als würde er lang gehen zum Langpfosten, spritzt dann sofort den Verteidiger, du kannst als Verteidiger nichts machen. Und dann Balde hat ihn genau richtig gesehen. Also ich glaube, Balde will da absichtlich tatsächlich nicht schießen, sondern vors Tor spielen. Aber der Move von Lewandowski, das kannst du nicht verteidigen als Innenverteidiger. Das ist einfach pure Weltklasse. Da war er ziemlich abgemeldet, muss man sagen. Deswegen hat er auch bei Barca-Welt bei unseren Noten nicht die Top-Note bekommen, obwohl in der Überschrift steht Weltklasse. Ein kleiner Zwiespruch oder Widerspruch. Aber er hatte trotzdem, glaube ich, schon starke Probleme mit Normand und Co., die ihn da teilweise richtig in die Mangel genommen haben. Also das eine Foul von hinten in die Beine in Barcas eigener Hälfte. Ja. Ey, ganz ehrlich, das in 5 Jahren Bundesliga hat er sowas nicht erleben müssen. Dass ihn die Leute so malträtieren, so eng decken, so bearbeiten, so krass faulen. Das kennt er aus der Bundesliga nicht. Also das ist schon ein anderes Leben in La Liga. Aber welche Klasse er besitzt, hast du dann hinten raus im zweiten Durchgang ja gesehen. Eiskalter und auch da wieder richtig bewegt, ne, bei der Ansu Fati Vorlage. Da hat er auch den Riecher, sich genau in den richtigen Raum zu bewegen. Ich weiß gar nicht, ob Ansus Pass absichtlich ist oder ob er irgendwie den Ball rüber buxiert hat mit Glück etc. Aber die Bewegung von Lewandowski war einfach wieder Weltklasse. Genau in den richtigen Raum, genau richtig geschnuppert oder erahnt, dass der Ball da hinkommen wird, dann eiskalt geblieben. Dann diese Hackenvorlage war ein bisschen glücklich auf Anzug, glaube ich, minimal abgefälscht, aber auch da hat er ja die Intention, ihn so dahin zu spielen oder zumindest irgendwie dahin zu spielen. Also da siehst du schon, die haben sich wirklich einen Weltklasse-Stürmer eingekauft.
Das, was die letzten Jahre dann noch gefehlt hat oder wo man eben Bradford, Memphis, auch teilweise gute Kicker, aber irgendwie ist so ein Lewandowski, was der an Riecher hat im Strafraum.
Einspruch bei Braithwaite und guter Kicker.
Ja, gut. Belassen wir es dabei, ja. Also da eben wichtiger Sieg zu Gast bei Real Sociedad. Du hattest ja schon ein bisschen schlotternde Knie, aber ich glaube, ihr habt jetzt auch die letzten Spiele teils deutlich gegen die gewonnen, weil dann doch ein bisschen mitspielende junge Mannschaft ist dann doch irgendwie, liegt vielleicht Barca eher als so eine abgezockte Kämpfertruppe von Rayo Vallecano oder Getafe oder so.
Na, weiß ich jetzt gar nicht, so weit würde ich nicht gehen. Das war schon sehr, sehr glücklich, der Sieg. Hinten raus natürlich verdient, aber bis zum 2:1, wann war das, in der 65., 67. Roundabout, da mussten sie zittern, da brauchten sie auch Glück im Sinne von dieser Ter Stegen-Save in der 44. Das ist eine absolute Weltklasse-Parade, wenn der den nicht hält und den halten von 100 Torhütern wahrscheinlich 3. So, wenn er den nicht rausfischt, gehst du mit 1-2 in die Kabine. Und Real Sociedad war für mich die bessere Mannschaft in der ersten Halbzeit. Ich fand die richtig gut, die Basken, wie immer im Baskenland. Das ist so unbequem, wenn die Bock haben, wenn die wirklich gierig sind, wenn die sich was zutrauen. Allgemein die Basken, Athletic Bilbao ist ja genau das Gleiche. Das ist so unbequem, wenn die Gas geben, angepeitscht vom Publikum und sich wirklich auch was zutrauen. Brutal. Und deswegen, ich fand, das war ein richtig gutes Spiel von denen, bis zum 1-2, wie gesagt, von den Hausherren. Und bis dahin hatte Barca nach wie vor einfach große Probleme. Und von daher will ich da schon auch, ja, will ich das nicht kleinreden. Es liest sich natürlich top, dieses 4-1, und hinten raus hast du die tolle Klasse von Barca gesehen, weil sie spielerisch ja grandios nachlegen können. Du bringst halt einfach mal Ansu und Rafinha von der Bank. Mhm. Das ist grandios. Aber bis dahin mussten sie zittern und war schon super intensiv und eng, die Partie.
Vor allem, ob das 2-1-Führung für euch auch gefallen wäre, wenn in der ersten Halbzeit noch bei einer gewissen Situation anders entschieden wäre. Da hat uns Noah auch geschrieben, gefragt, muss Dembélé für den Ellbogencheck nicht rot sehen und würde dann Barca trotzdem noch gewinnen? Also, ich habe mich schon sehr gewundert, dass ich das nicht nochmal angeschaut wurde. Dann ist es doch auch eine Absicht, klare, aktive Bewegung. Nicht irgendwie, dass ihm was gejuckt hat und er irgendwie von der Biene gestochen. Das weiß der Gegenspieler ist da hinter ihm und geht der Arm hoch.
Ich habe es dir ja auf WhatsApp gesendet, die Aktion. Ne? Ich weiß gar nicht, ob du es mitbekommen hast, aber in der Aktion, wo ich dann in der Slow-Mo so rangezoomt gesehen habe, weil ich fand, am Fernseher hat man das gar nicht so mitbekommen, weil irgendwie die Fernsehbilder sind da gar nicht so drauf eingegangen. Nee. So die Regie dachte sich, mal lieber nicht. Genau, das zeigen wir mal vielleicht lieber nicht. Keine Ahnung, ob da der Barca-Fan in der Regie saß, was auch immer. Aber dann auf Twitter, wo du es dann in Slow-Mo und im Zoom gesehen hast, alter Schwede, schlägt er da raus. Also ganz ehrlich, Dembélé hat monster viel Glück, dass er da nicht rot sieht. Barca hat natürlich dann logischerweise Glück, dass sie nicht in Unterzahl sind, beim Stand von 1-1. Was der Wader treibt, würde mich natürlich interessieren.
Kurz auf dem Klo.
Kurz auf dem Klo, keine Ahnung. Auf jeden Fall bin ich da der Meinung, dass Barca A, Glück hatte und B, lass das mal Osasuna gegen Levante sein, dann fliegt der Spieler vom Platz. Das war, glaube ich, schon ein
spekulativ,
bisschen.
Aber
ist natürlich spekulativ, aber ich glaube schon, dass da ein bisschen der Top-Team-Bonus war. Bei Barca und Real wird halt ab und zu in Spanien wahrscheinlich ein Auge zugedrückt. Ist ja jetzt nichts Neues, aber das Gefühl hatte ich schon. Ey, wenn das irgendein Osasuna-Spieler in irgendeinem Spiel gegen Levante oder sonst wen macht, war schon drauf, Ellbogenschlag, rot, fertig, kein Mensch diskutiert drüber.
Ja, und so locker haben die Schiedsrichter bisher die Platzverweise auch die roten Karten sitzen. Ich glaube, es gab jetzt schon 9 an 2 Spieltagen. Busquets hat es ja auch noch getroffen mit Gelb-Rot. Also ja, ist irgendwie schwer zu erklären, was da wäre. Und wenn dann eben Dembélé weg ist, dann fällt das 2-1 vielleicht nicht mehr so oder irgendwie anders. Und also da Riesenglück dann doch noch für Barca. Ja. Aber gut.
Aber das siehst du eben, hinten raus gewinnst das 4-1. Alle sagen, ja, top und verdient und so. Ja, aber in zwei entscheidenden Szenen hast du Glück. Also dein Ter Stegen-Save, klar, ist ja kein Glück aus Torwartsicht, weil er eine Parade ist ja können. Aber die Mannschaft hat ja Glück, dass ein Torwart so einen Monsterball saved. So. Mhm. Und bei der Dembélé-Aktion hast du auch Glück, dass er nicht vom Platz fällt. Und das sind spielentscheidende Szenen. Du wärst in Unterzahl bei 1-1 oder du wärst mit 1-2 in die Kabine. Und am Ende gewinnst du 4-0 und keiner redet mehr drüber. Aber du siehst eben, es war wirklich auf das Messer schneidet, das Spiel. Und ein echtes Partidazo übrigens auch. Ein typisches spanisches Topspiel. Bam, bam, Flutlicht, bam. Sonntagabend, zwei Teams, die sich beharken, Vollgasfußball nach vorne, Topspieler. Das war wieder so das Gefühl, das könnte auch irgend so ein K.O.-Spiel, Viertelfinal, Hinspiel, Copa, Rückspiel, Champions League, irgend sowas sein. Ne? Also richtig Stimmung intensiv, Stimmung mega geil.
Alle
mega
gestanden.
Mega Party da, so richtig nice Spiel.
Ja. Ich hatte eben schon, als wir beim FC Sevilla waren, gesagt von wegen, wir können jetzt noch vielleicht mit ein paar Einnahmen vom Herrn Trücker rechnen. Auf jeden Fall kann jetzt Barca bald mit ein paar neuen Einnahmen von dir rechnen. Du wirst Socio, hatte ich mir notiert. Das ist ja erstmal eigentlich eine coole Sache, würde ich schon auch gern werden. Bei Real Madrid ist das quasi unmöglich, außer man ist Kind eines Spielers oder heiratet einen Spieler oder so. Aber Laporta hat jetzt den Zugang eröffnet und das ist doch bestimmt aus einer ganz schönen hatte bestimmt einen ganz schönen Grund für die Fans und ist doch bestimmt was Romantisches steckt dahinter, oder was steckt dahinter?
Ja, aber ich weiß gar nicht, worauf du hier wieder
andeuten Dollarzeichen willst, in seinen Augen.
Hör jetzt auf zu sticheln. Also grundsätzlich, kleine Hintergrundstory, ich versuche es ja schon seit 20 Jahren, nicht ganz 20 Jahren, also ich bin seit 20 Jahren Vereinsfan, aber Fan des Vereins, aber seit sehr, sehr langer Zeit wünsche ich mir oder wollte ich Mitglied werden und es ging nicht, weil Rossell und Bartomeu das nicht möglich gemacht haben. Da gab es irgendwelche Regelungen verankert in ihren Statuten, dass man nur Vereinsmitglied werden kann. Jetzt muss ich Ich schaue, dass ich keinen Quatsch erzähle. Mhm. Wenn ein Familienmitglied bereits Vereinsmitglied ist, glaube ich, so war es. Mhm. Also man muss aus Katalonien kommen und schon ein Mitglied haben und irgendwie so. Mhm. Also es für Ausländer, ich sag's mal jetzt so salopp platt, ging es nicht. Und Laporta hat jetzt tatsächlich die Statuten geändert im Sommer. Aus welchen Gründen? Mhm. Wird er nicht zugeben, offensichtlich, natürlich auch aus monetären Gründen, klar. Die Mitgliedschaft kostet, ich glaube, 190 Euro im Jahr. Das ist eine sehr, sehr teure Mitgliedschaft. Also natürlich nimmt der Verein da viel Geld ein, aber er ist ja auch einer der weltgrößten Vereine überhaupt, der einfach aber nicht mehr, also ich meine zur Zeit, als Rossell und Bartomeu das die Mitgliedschaften verboten hatten, geschlossen hatten, waren sie der mitgliederstärkste Verein der Welt vor, keine Ahnung, 8 Jahren oder so. Also, und jetzt sind, glaube ich, Benfica Bayern an ihnen vorbeigezogen, weil da kann jeder Mitglied werden. Ja. Das ist natürlich auch prestigemäßig, natürlich auch einfach dumm, wenn man ehrlich ist. Also dir entgehen natürlich die Gelder, klar, aber du bist Barca. Ey, mit Real Madrid der fanstärkste Verein der Welt. Die meisten Fans weltweit haben diese beiden Vereine und dann lässt du die ganzen ausländischen Fans nicht Mitglied werden? Warum? Also völlig dämlich.
Ja, Real und Barca sind ja nochmal speziell, weil da ist dann, herrscht dann eben Demokratie, die Mitglieder dürfen mitbestimmen, da ist vielleicht dann auch mehr Aufwand, wenn irgendwie Präsidentschaftswahlen sind, dass da wirklich jeder wählen darf. Und wenn du jetzt nur, Real hat auch nur so um die 100.000 Socios-Mitglieder, auch da ist es sehr zu eigentlich und quasi unmöglich, wäre vielleicht viel mehr Aufwand, wenn das jetzt 200 oder 300.000 werden soll. Dafür gibt es dann noch eine andere Möglichkeit, das ist bei Real Madrid sind das die Madridistas, da bin ich dann auch seit schon einigen Jahren, zahle meine 60 Euro im Jahr und kriege ein bisschen ein paar Prozente im Onlineshop und frühere Verkaufsmöglichkeit bei den Tickets, aber richtiger Socio, der mitbestimmen darf bei großen Entscheidungen, egal ob das Stadionumbau ist oder was auch immer, das kann ich natürlich nicht, das dürfen nur die Socios und vielleicht deswegen, weiß nicht, ob beim FC Bayern oder Benfica ist das vielleicht ein bisschen lockerer oder steckt jetzt nicht so viel, bei der Jahreshauptversammlung dürfen die Mitglieder auch mit dabei sein, aber vielleicht ist es dann nicht so, dass da ständig so viele Wahlen sind, oder? Verrenne ich mich da jetzt?
Ich glaube, du verrennst dich. Aber ist ja auch wurscht, das Thema ist eh zu komplex jetzt hier für so nebenbei erwähnt. Aber auf jeden Fall, du kannst jetzt wieder Mitglied werden. Jeder kann das einfach nur per Online
Online-Antrag. Drei Tage campen.
Nicht 3 Tage campen. Nee, du musstest früher tatsächlich auch vor Ort sein, also vor Ort in Barcelona und da nochmal was unterschreiben. Und dein Pass und so und völlig verrückt, zuhören Rayo und Martin Presser, all das geht online. Ja, ich kann online ein Foto von meinem Personalausweis hochladen.
Auch wir Alten kriegen das hin.
Ja, ich kann sogar online etwas unterschreiben, völlig verrückt, denn ich muss natürlich unterschreiben, das geht online, das muss man gar nicht in person machen. Man kann auch online Geld überweisen, ja völlig verrückt. Ja? All das ist auf jeden Fall jetzt online möglich, Laporta ist wieder geöffnet. Zum einen natürlich, klar, sie nehmen sehr viel Geld ein, oder eine schöne Summe
Registriergebühr, 100 Euro, was
war das? Ich glaube, 90 war die Registriergebühr. Also auch wieder eine absolute Frechheit, aber das sind halt spanische Preise. Ja. So. Ist halt der weltgrößte Verein oder einer der beiden. Da kostet das halt mehr. Das muss man auch in Kauf nehmen, klar. Aber nichtsdestotrotz, Laporta hat auch gesagt, er will wieder der mitgliederstärkste Verein werden. Also er will ja, ne? Das ist ja auch alles Marketing und Vermarktung. Wir sind die schönsten, geilsten, tollsten, meisten Follower, keine Ahnung, meisten Interactions, meisten Fans etc. Und das macht natürlich Sinn, dass du das öffnest für die Leute. Und deswegen ja, tatsächlich werde ich jetzt Vereinsmitglied. Bleche, man kann es auch so sehen. Der Verein braucht ja jeden Pfennig, jeden Schilling, jeden Euro. Ja? Ich unterstütze meinen Verein vor dem Bankrott gehen quasi. Ich trage meinen Teil dazu bei.
Dann gibt es bestimmt bald einen Anruf vom Joan. Oh, gracias Alex, gracias für deine 200 Euro im Jahr. Okay, hast du noch was zu Barca? Sonst gehen wir zu den Blancos. Die konnte ich nämlich nicht sehen am Samstagabend. Da war ich eben auf der Hochzeit von Fipsi. Glückwunsch nochmal, war eine gute Feier. Elotrans hat geholfen am nächsten Tag. Da war jetzt natürlich das große Thema Casemiro. Wir hatten noch vergangene Woche aufgenommen, da war die Welt noch in Ordnung. Und auf einmal Dienstag tauchte das Gerücht auf. Und es wurde auch direkt ernst, dass er drüber nachdenkt, dass er eine neue Herausforderung sucht. Und das hat er eben jetzt auch auf der Pressekonferenz am Montagmittag nochmal erklärt. Wenn es ihm um Geld gegangen wäre, wäre er schon vor 4-5 Jahren gegangen. Da hätte er ja bessere Angebote gehabt. Aber jetzt eben alles geworden. Und nach dem Champions-League-Finale hat er gemerkt, sein Zyklus ist irgendwie terminado. Also fertig, beendet. besser geht's nicht und deswegen neue Herausforderungen wie Alaba, wie Varane auch schon. Ja, nur jetzt zu dem Chaos-Club weiß ich jetzt nicht so, dass, ob jetzt United da so die beste Wahl ist. Aber gut, ich wünsche ihm trotzdem alles Gute und viel Erfolg in der Europa League. Aber so richtig schlau ist er ist die Legende und man kann ihm nichts vorwerfen. Und auch Perez sagte, wenn er diesen Wunsch hat, dann muss man das respektieren, weil er einfach jeden Tag ein beispielhafter Profi war und so weiter. Aber es ist trotzdem United. Will man sich das jetzt noch antun? Sie haben halt immer noch eine Strahlkraft, ähnlich wie Barca, weswegen ein Lewandowski dahin geht, auch wenn vielleicht sein Gehalt erst in zwei Jahren
bezahlt wird. Nee. Die Strahlkraft von Man United sind die Dollars und Pfund und Euros, die sie bezahlen. Ja?
Die Gläser,
das ist, nur das finanzielle Monetäre ist die einzige Strahlkraft, die Man United hat. Und nicht mal die reicht ja, denn Frenkie de Jong will da nicht hin, obwohl sie dem ja auch mehr zahlen würden. Also für mich, es ist jetzt eine vielschichtige Thematik an sich, sportlich gesehen, aus persönlicher Sicht Casemiros, und damit fange ich jetzt mal an. Ich hätte es nicht gemacht, aus Casemiros Sicht. Ich bin eine absolute Vereinslegende bei Real Madrid und ich kann ja meinen Legendenstatus noch erhöhen. Kann ja noch mehr Titel gewinnen. Vor allem aber kann ich Champions League spielen, Alter. Der spielt Europa League. Also bin ich bei Frenkie de Jong, der da nicht hin will, weil er nicht in der Champions League, also zum einen, weil er Barca nicht verlassen will, aber hauptsächlich, der will nicht in der Europa League spielen. Und du hast ja keinerlei Garantie, dass sie zumindest nächstes Jahr die Champions League erreichen in dieser Monsterliga mit City, mit Liverpool, mit Chelsea, mit Arsenal, die jetzt top sind, mit den Spurs. Und das ist ein absoluter Chaosverein, die beide Spiele jetzt verloren haben. Also ich habe ja nicht mal die Garantie, dass ich wenigstens nächstes Jahr in die Champions League einziehe. Das kann mir auch das Geld nicht schön dingsen. Also nee, wenn er jetzt sagt, oh, Chelsea verdoppelt mein Gehalt, dann würde ich vielleicht eher sagen, okay, wenn du sagst, du willst was Neues ausprobieren, vielleicht du willst in der Premier League mal spielen, das verstehe ich ja schon, nach so vielen Jahren in La Liga mal, Premier League, die vermeintlich beste Liga der Welt, mit lauter Top-Spielen, ne, gegen die Top-Vereine und anderem Fußball etc. Und dann wird dein Gehalt vielleicht auch noch erhöht, dann würde ich es eher verstehen. Aber für mich als Spieler wäre Champions League ist eine Pflicht, wenn ich jedes Jahr Champions League spiele und sie fünfmal oder was gewonnen habe mit Real, da gehe ich doch nicht in die Europa League, wenn ich 30 bin, wenn jetzt 35 wäre und seinen Stammplatz verloren hätte, weißt du, dann sage ich okay, aber er ist absoluter Stamm bei Real, absolute Führungskraft, Schlüsselspieler im defensiven Mittelfeld, für Europa League und ein paar Euro mehr, man hat ja jetzt auch nicht so schlecht verdient bei Real Madrid, ne? Also ich hätte es nicht gemacht.
Ja, ist halt die Sache, konnte man im Alaba das vorwerfen, dass er noch eine neue Herausforderung gesucht hat. Der ist immerhin von einer funktionierenden Mannschaft zu einer anderen funktionierenden Mannschaft gegangen und jetzt Casemiro halt zu einem Chaos-Club, wo, ja, wie du sagst, nicht garantiert ist, dass es nächstes Jahr Champions League geben wird. Und ich glaube auch, Varane könnte das mittlerweile bereuen, da hingegangen zu sein. Und ich sag auch, oder hab's auch im Video schon gesagt, auf YouTube könnt ihr euch anschauen. Sportlich hatte Casemiro eben jetzt einen Modric und Kroos neben sich. Und ob bei United er da so viel reißen kann, ist jetzt auch nicht der begabteste Spieler im Aufbau. Natürlich ein Kämpfer und ein Abräumer und wichtig. Aber dann brauchst du eben auch richtig gute Ballverteiler neben dir. Also ich weiß nicht, ob sowohl Casemiro als auch United da sich vielleicht ein bisschen zu viel erhoffen von dem Transfer. Zumindest hat Malte uns auch noch geschrieben, von wegen jetzt Casemiros Abgang, wie sehr wird das wehtun, und er schreibt, letztes Jahr wurden alle 7 Spiele in der Liga ohne ihn gewonnen, 2-mal sogar mit 6 Toren oder noch mehr, ich mache mir da kaum Sorgen, klar wird er uns in manchen Spielen fehlen, aber der Deal ist trotzdem sehr, sehr gut für Real Madrid, ähnlich wie damals CR7. Ja, also Real Madrid hat sich da natürlich sowohl nach Ronaldo, nach Ramos weiterentwickelt, jetzt hier Champions League Meisterschaft gewonnen, das wird es auch ähnlich nach Casemiro sein, und Tchouaméni reden wir gleich. Aber ja, es tut natürlich weh, eine Legende dann in einem anderen Trikot zu sehen. Aber es ist seine Entscheidung, hat alles gegeben, muss man respektieren, wie es Perez auch gesagt hat. War ja, hab ihn noch nie so nah an den Tränen gesehen, Perez, wie heute. Also war schon was Besonderes heute, naja.
Sportlich ist ja genau das andere Thema, das hatte ich ja angesprochen. Aus Vereinssicht beispielsweise verstehe ich es, dass man dieses Monsterangebot annimmt. Also ein gutes Business ist es allemal, vor allem wenn du in Tchouaméni ja schon den vermeintlichen Nachfolger im Verein hast, den du jetzt gekauft hast. Das macht dann schon Sinn, also Business ist gut, da bin ich dabei. Ob er entbehrlich ist aufgrund des Tchouaméni-Transfers, muss man natürlich sehen. Spieler aus einer anderen Liga muss ich erst akklimatisieren, ist natürlich irgendwo auch ein bisschen Risiko, klar. Nichtsdestotrotz, es ist auch eine sportliche Schwächung, denn für mich war Casemiro in dem Dreier-Mittelfeld so, so wichtig, weil er einfach der, ja, der Türsteher war hinter Kroos und Modric, der Beschützer, der Security Guard, der für mich essentiell war für das Mittelfeld, so wie es ist, mit den beiden, Kroos und Modric, die eben nicht die schnellsten sind, die agilsten, die vielleicht im Pressing hin und her laufen, die, ne, die Tackling-stärksten sind, etc. Vor allem Kroos ist da ja eher für nicht die höchste Sprintgeschwindigkeit bekannt. So, und in diesem Mittelfeld war er so essentiell wichtig, um den beiden einfach den Rücken freizuhalten. Und deswegen für mich ein absolutes Puzzlestück für Real Madrids Spiel und auch für Real Madrids Erfolg in den letzten Jahren, vor allem in der Champions League.
Auf jeden Fall.
Aber wie gesagt, bei dem Geld, das da United auf den Tisch klatscht, kann ich schon verstehen, dass der Verein sagt, boah, das ist so lukrativ, das Angebot, das nehmen wir an, wenn wir in Tchouaméni ja schon den Nachfolger geholt haben. Und deswegen gibt es da einfach für mich verschiedene Seiten, Betrachtungswinkel. Ich kann das, wie gesagt, aus Vereinsseite verstehen. Gleichzeitig ist es für mich trotzdem eine sportliche Schwächung, weil ein Schlüssel war. Du hast aber schon Nachfolger. Kann den Spieler ein bisschen verstehen, dass er vielleicht eine andere Liga will, aber dass er zu United geht, kann ich nicht verstehen. Also schon komplex irgendwo.
Wie so oft. Flo Mitterer und Ole hatten uns auch noch geschrieben, so wenn es jetzt auch darum geht, Casemiro-Ersatz, warum nicht irgendwie Rüdiger da als zentrales defensives Mittelfeld mal hinstellen, abräumen kann er ja, das hat er bei Chelsea oft bewiesen, schreibt Flo, ja klar, ist auch irgendwo ein Rüdiger ein Abräumer, aber im Mittelfeld, ich weiß nicht, so elegant, flexibel, beweglich ist er dann auch nicht und für mich gehört er einfach in den Strafraum, in den eigenen, auch in gegnerischen, weil er da so in der Luft so viel mitbringt. Ole schreibt sogar, ob Antonio Rüdiger nicht sogar so ein besserer Ballprogresser wäre als Hazard. Das hat man ja gegen Celta Vigo gesehen, dieser geile Doppelpass außen, dann marschiert er da durch. Sieht ein bisschen aus wie Thomas Müller, wie er da läuft.
Dieser komische
der
Lauf
lange
da, ne?
Lulatsch.
Dieser komische Lauf, der hat mich auch amüsiert. Übrigens noch ein Wort zu Tchouaméni, ne? Das war ja sehr vielversprechend. Du hast das Spiel jetzt bei Celta nicht gesehen. Ich habe es schon nebenbei laufen lassen. Das war schon ein guter erster Eindruck, muss man sagen. Ich habe ein paar Stats gesehen, dass er irgendwie, ich glaube, die meisten Balleroberungen und keine Ahnung, viele Interceptions und abgefangene Bälle und whatever. Also das war schon, glaube ich, ein Mutmacher da in der Casemiro-Ersatzrolle. Also das kann schon klappen, aber klar, wird noch viel passieren. Das war jetzt auch nicht der allerstärkste Gegner La Ligas. Das ist jetzt auch nicht Champions League-Niveau vergleichbar. Da muss man gucken. Also gerade in der Champions League, wenn da die Top-Teams kommen und du Casemiro nicht hast, ist das für mich nach wie vor eine große Schwächung. Und deswegen lehne ich mich aus dem Fenster und sage, durch den Casemiro-Abgang sind Barcas Chancen auf die Meisterschaft gestiegen. Ausrufezeichen.
Siehst ja nicht nur du so. Ich glaube, wer war es? Luis Scholl hat uns ja noch geschrieben, auch nach dem 4-1-Sieg gegen Real Sociedad. Oh, kann ich meinen Meistertipp noch ändern auf Barca? Nein, das geht jetzt nicht mehr. Wenn jetzt vielleicht noch jemand Neues dazukam, haben wir das noch eingetragen. Tchouaméni, hattest du? Ja, der ist jung, da wäre es auch ganz gut, wenn er das erste Jahr noch gemeinsam mit Casemiro gehabt hätte, diese, der er von ihm lernen kann. Auch ein Courtois war nicht gleich Stammspieler und Vinicius sowieso nicht und Militao nicht. Das ist eigentlich so der natürliche Prozess. Aber gut, er ist trotzdem schon 22 und Nationalspieler, der hat schon auch ein bisschen was drauf. Und Niklas, unseren anderen Patreon, hatte ich auch gefragt, ob er uns auch so ein bisschen was schicken kann zwecks Thema Tchouaméni und das spiele ich jetzt mal ab, was uns Niklas Kampmann dazu gesagt hat.
Moin in die Runde. Erstmal Glückwunsch an Alex zum ersten Saisonsieg von Barca und zur nicht-roten Karte von Dembélé. Der musste jetzt sein, weil ich habe aus einem Twitter-Account gesehen, wie er einen Tweet repostet hat, wo drin stand, nach dem Elfmeter von, nach dem Handelfmeter von Celta im ersten, wo es hieß, erster Elfmeter für Madrid, jetzt hat die Saison offiziell angefangen. Jetzt zum Casemiro-Abgang. Also Tchouaméni ist ein junger Mann. Ganz klar, und das kein Trikot der Welt hat so viel Gewicht wie das von Madrid. Von daher muss er in die Fußstapfen jetzt treten, muss aber auch dazu sagen, ich habe Zweifel, ja, weil in so jungen Jahren, es läuft nicht so ganz gut mal, was ganz normal ist in so jungen Jahren, dann ist die Presse gegen dich, dann ist vielleicht das Bernabeu gegen dich. Aber er kann es. Das Spiel am Samstag hat mir auch gezeigt, dass das kann. Also was mich da wirklich sehr positiv gestimmt hat, war seine Körpersprache. Also er hat da wirklich beide Brust raus und hat er dann auch wirklich sehr gut gemacht. Das 3-1 hat er, glaube ich, durch eine Balleroberung vorbereitet. Verbessert mich, wenn es vielleicht das 4-1 war. Ich glaube, das 3-1 war es. Muss ich wirklich sagen, dass er das wirklich gut gemacht hat. Wenn mir noch ein bisschen Sorgen macht, ist Kammerwinger. Kammerwinger, die Saison hat mir nicht so gut gefallen. Der lag eher so ein bisschen daran, dass er vielleicht noch nicht so weiß, okay, wie muss ich jetzt laufen? Wer sichert mich ab und so weiter. Also er hat seine Rolle nicht so gefunden. Dass das kann, haben wir alle gesehen letzte Saison. Aber grundsätzlich, Potenzial ist da. Ja, Potenzial ist auf jeden Fall da, auch die Klasse. Aber das Problem oder die Bedenken, die halt da sind, es ist halt einfach eine Mentalitätsfrage. Ja, kommt zu Armenien mit dem Druck klar, wenn es halt mal nicht so laufen sollte, von der Qualität her, da muss man sich keine Sorgen machen. Aber wie gesagt, dann ist halt die Frage, wie kommen die Leute, wie kommen die Jungen mit dem Druck klar? Gut, dann viel Erfolg.
Ja, das Trikot von Real Madrid wiegt schwer. Ancelotti hat es gesagt, Niklas hat es gesagt. Und immerhin haben wir da jetzt eben nach einem überschaubaren Auftritt gegen Almeria, haben da sowohl Tchouaméni als auch dann Camavinga eher, es sah schon besser aus bei Tchouaméni auf jeden Fall. Das bisschen, was ich zumindest gesehen habe. Camavinga wird da bestimmt weiter ein bisschen so der Joker sein, der ab und zu mal auch in die Startelf kommt. Aber Tchouaméni, ja, muss da jetzt gleich liefern. Dafür hat er eben auch 80 Millionen gekostet. Also da ist jetzt dann natürlich der Druck da. Mal schauen, ich könnte mir trotzdem auch vorstellen, dass weiter auch im Mittelfeld Modric, Kroos und dann sogar Valverde gesetzt ist. Dass Valverde jetzt nicht mehr so oft rechts außen ist. Jetzt war ja auch noch Rodrigo angeschlagen. Man hätte ja auch noch einen Asensio. Der will sich ja auch nicht verkaufen lassen. Von dem her wird jetzt Tchouaméni nicht so viele Startelf-Spiele gleich haben, wie ein Casemiro das gehabt hätte, aber trotzdem immer noch wichtig. Jetzt haben wir über einen Mittelfeldspieler geredet, wir müssen aber auch nochmal sagen, Luka Modric, Junge, Junge, Junge. Geiles Tor, geile Vorlage, das mit dem in Anführungszeichen schwachen rechten Fuß und dann auch noch stehende Ovation in Vigo bekommen. Das war mal wieder Luka Modric, immer noch einer der Besten seines Fachs.
Kroatische Benjamin Button. Ne? Der wird ja nicht älter, der wird ja jünger scheinbar. Oder zumindest wird er besser mit dem. Ja,
irgendwie wird er nächsten Monat 37.
Vermeintlichen Alter, aber man sieht es ihm ja gar nicht an. Also auf dem Fußballplatz zumindest. Die Falten sind schon ziemlich ausgeprägt, das schon, aber auf dem Fußballplatz sieht man ihm ja nicht an, dass der Mann 36 plus ist. Das ist unfassbar. Also nach wie vor, wow, ziehe ich meinen Hut vor dem Weltklasse-Spieler. Grandios, was er in dem Alter noch macht. Ja,
kann man so weitergehen.
Kann man nicht anders sagen, weil man wieder eine Top-Performance.
Ja. Okay, der zweite Spieltag ist noch nicht ganz vorbei. Wir haben heute am Montag nochmal zwei Spiele. Elche gegen Almeria und Girona Getafe. Darauf haben wir mal verzichtet oder nehmen das jetzt schon mal auf. Nächster Spieltag ist dann unter anderem Almeria gegen Sevilla, Barca gegen Real Valladolid. Real Madrid gastiert bei Espanyol. Da bin ich im Stadion. Vielleicht schaffe ich es doch noch vorher auch ins Camp Nou, aber es ist zu eng. Und eigentlich am spannendsten finde ich fast Valencia gegen Atletico, Gattuso gegen Cholo. Vielleicht gibt es da auch so eine kleine Conte-Tuchel. Replay oder
schön wäre so eine kleine Rangelei, so ein Wortgefecht, das hätte ich schon Bock drauf.
Ja, würde ich auch mitnehmen.
Würde mir gefallen tatsächlich. Die, vor allem sehr schweres Auswärtsspiel, ne? Für Atleti, wobei jetzt Valencia hat in Bilbao verloren am Wochenende. Ich hätte dann wieder unentschieden getippt. Oh Mann,
ey. Ja, war aus Tippsicht.
Aus Tippsicht, eieiei. Apropos Tippspiegel, ich bin 88. Du bist 78. Eieiei. Das läuft noch nicht.
Hauptsache vor Alex.
Ja.
Dann müssen wir natürlich dem noch Spieltagssieger Hannes gratulieren. Der hat noch mit 20 Punkten die meisten. Ich glaube, das ist auch erstmal ein ganz guter Abstand. Danach so Cedric, der ist jetzt auf Platz 1 gesprungen, 15 Punkte. Also da muss jetzt schon auch ein bisschen was passieren noch bei den letzten beiden Spielen, damit da Hannes der Spieltagssieg noch abhanden kommt. Ja,
vor allem 86 Punkte hat er, Plätze hat er gut gemacht im Beispiel, ja. Hannes mit seinen 20 Punkten. Das ist ja absolut Wahnsinn. Das heißt für mich und dich, alles ist möglich beim nächsten Spiel. Einfach mal hier 20 Roundabout-Punkte machen und zack können wir
Early Days.
Können wir da vielleicht ein bisschen nach oben springen. Ja, also auf jeden Fall. Es läuft noch nicht. Bin noch im
Und ich habe wieder gegen Elche getippt, also sprich auf Almeria-Sieg.
Hast du wieder gegen Elche getippt?
Nee. Ja, Almeria hat immer noch seine 6 neuen Spieler nicht eingetragen, also ich glaube, ich das noch ändere. Nee, mache ich nicht. Macht man nicht. Tipps ändern, außer vielleicht die Tore, die Anzahl.
Was ist es halt? Ich tippe zu früh für meinen Geschmack. Weil ich ja immer hier teilweise Donnerstag, spätestens Freitag schon für das ganze Wochenende abgeben muss, weil du ja die Grafik erstellst. Und ich bin jemand, der so ungern schon so früh tippt. In der Bundesliga, die ich mit Kumpels seit Jahren tippe, tippe ich wirklich teilweise mit wenigen Minuten vor Anpfiff. Schau mir die Aufstellung nochmal an, lass ein bisschen mein Bauchgefühl wirken. Und da gewinne ich jedes Jahr, jedes Tippspiel in der Bundesliga. Echt? Ja. Irgendwie, ich mag das gerne wirklich auch vor Anpfiff erst kurz oder zumindest am Spieltag zu tippen, wenn ich mir unsicher bin. Und ganz ehrlich, wir sind uns ja alle unsicher bei all diesen Atleticos, Valencias und Osasuna Cardis. Da kann ja 0-0-1-1-1-0 irgendwie ausgehen. Deswegen mag ich es da einfach so kurz vorab nochmal die Startelf ansehen. Oh, der fällt verletzt aus oder die spielen sehr defensiv. Ne? Plötzlich, Fünferkette, Sechserkette, naja, dann tipp endlich vielleicht doch auf meinen Tipp auf, keine Ahnung, 0-1 statt 1-1, so irgendwie. Ne? Und das habe ich halt in La Liga nicht und deswegen läuft es noch nicht so gut. Also du bist schuld auf gut Deutsch, du bist schuld.
Ja, mehr Culpa. Zum Abschluss habe ich noch eine kleine Quizfrage an alle. Ihr dürft mit überlegen, wer ist denn aktuell Pichichi? Es gibt nur einen Spieler, der hat 3 Tore schon gemacht in dieser La-Liga-Saison. Ne?
Wir können einen Moment. Nee, das ist hier der Dings von Betis bestimmt wieder, oder?
Ja, wie heißt der Panda. Borja Iglesias. So. Jetzt 2 Elfmeter gemacht und am ersten Spieltag auch schon getroffen. Er 3 Türchen auf Pichichi-Kurs, aber jetzt Lewandowski mit 2 Treffern schon da. Benzema hat erst den einen Elfmeter, Morata hat 2. Juanmi auch wieder mit dabei, 2 Tore.
Ich wollte tatsächlich sogar Juanmi sagen. Gebe ich zu, bin ich ehrlich. Okay. Aber apropos Benzema Elfmeter, da gibt es noch ein Mini-Thema. Eden Hazard.
Oh.
Wahnsinn, das ist ganz kurz nur. Ne? Wir haben ja die Wette für diejenigen, die XXXXXL-Vorschau-Folge auf die Saison nicht angehört haben. Nils und ich haben eine Wette, dass Eden Hazard, Nils sagt, over 8 oder mehr Tore erzielt und ich sag weniger als 8 Saisontore, nur in La Liga. Und dann bekommt der einen Elfmeter geschenkt, Alter. Das ganze letzte Jahr gefühlt 100 Elfmeter für Real Madrid. Mhm. Alle schießt immer Benzema, selbst wenn er 2 verschossen hatte, hat er den dritten auch noch geschossen. Und jetzt lässt er einfach am 2. Spieltag Hazard ran und ich denke mir so, das ist jetzt nicht dein Ernst, aber und dann verschießt Hazard den Elfmeter und ich jubel halt. Und ich muss an dich denken, so amüsant, so witzig und passt halt ins Bild in Eden Hazards Karriere bei Real Madrid. Nicht mal die geschenkten Elfmeter bei Spielen, die längst rum sind, nicht mal die bekommt er mehr rein.
Ja, in der Saisonvorbereitung hat er noch einen Elfmeter verwandelt immerhin, aber ja, nicht mal die, eieiei. Ja, nur, aber es kann nur besser werden. 0 La Liga-Tore letzte Saison.
Moment. Ja. Also ich gönne ihm ja seine Saisontore. Ja. Es müssen halt weniger als 7 sein. Ja. So, ich habe sogar...
7 geht noch, hast du gesagt.
Ja, aus meiner Sicht genau, 7 geht noch. Dann, also 7-5, over, under 7-5. So. Ich habe, glaube ich, sogar 4 Saisontore getippt, weil ich mir eben schon dachte, ja, ab und zu wird er dann eingewechselt und dann steht es 4-0 gegen, was weiß ich wen, ne? Away to Elche und dann macht er halt den 5-0 Abstauber. Naja, mal gucken.
Wir werden sehen. Manche haben ja auch nur, wenn ich bei Tiki-Taka schaue, nur 1 getippt. Manche über 10. Der Florian Mitterer ist ja auch einer der führenden. Miki Stankovic auch über 10. Karim über 10. Na, immerhin bin ich nicht der Einzige, der so vorsichtig optimistisch ist. Aber gut. Das war dann unsere neue Folge Nummer 147. In den nächsten gibt es dann wieder ein paar Aufnahmen, nicht aus dem Maronhof, sondern aus ein paar spanischen Stadien. Erst bin ich in Spanien, dann Alex auf große Andalusien-Tour. Da freuen wir uns schon drauf. Dann hat Spaß gemacht. Danke fürs Einschalten. Wir machen jetzt wie mittlerweile 155 Patreons.
Wahnsinn.
Starke, sehr geile Sache. Danke für euren Support.
Wie ihr supporten könnt, wisst ihr ja eh. Steht auch in den Descriptions. Ansonsten patreon.com/tikitaka-podcast. Kleiner Cliffhanger-Teaser. Die T-Shirts müssten bald kommen. T-Shirts und Tasten. Ich will es nicht verschreien, aber die Druckfirma, die sich ständig Zeit lässt, bis, oder die Mühlen malen recht langsam. Es sieht so aus.
Wir haben die Muster gesehen, ja.
Wir haben die Muster zumindest gesehen. Es gibt sie, die T-Shirt-Muster. Von daher, wir sind guter Dinge, dass es sie bald gibt. Und ansonsten natürlich hier Instagram im Blick haben, Social Media bei uns. Da gibt es dann natürlich weitere Infos. Vielleicht irgendwann vorab Bilder. Mal gucken. Ja. Also stay tuned. Und ansonsten bis nächste Woche, ne?
Jo, bis nächste Woche, dann wahrscheinlich auch wieder Montagabend oder so, wenn ich aus Barcelona zurück bin. Wenn ich es überlebe in dieser kriminellen, furchtbaren Stadt. Schöne Woche euch. Hasta la próxima. Hola Madrid.
Ciao, ciao. Servus.